So, meine Predigt. Ich mache weiter mit meiner Predigtreihe ohne jede Sünde. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist bald Weihnachten und vielleicht erwarten wir jetzt auch eine Weihnachtspredigt. Aber wenn wir wissen, warum Jesus gekommen ist, ist jede Predigt, die darum geht, eine Predigt über Weihnachten. Jesus ist gekommen, damit wir ohne Sünde sind. Das war der Grund. Nicht damit wir einen Tannenbaum haben und dass wir uns was schenken und überall Lichter anmachen. Das ist nicht der Grund. Sondern er ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben und uns frei zu machen von jeder Sünde. Und heute in dieser Predigtreihe, ich habe meine Überschrift: Was ist Sünde? Was darf ich? Was darf ich nicht? Gibt es harmlose Sünden und Todsünden, die man auf gar keinen Fall begehen darf? Wenn ich Sünde mit Gift vergleiche, dann finden wir vielleicht gleich eine Antwort darauf. Es gibt Gift, das nehme ich und bin sofort tot, innerhalb von Sekunden. Aber es gibt Gift, das wirkt sehr, sehr langsam. Mir ist dabei eingefallen der Film mit Aaron Brockovich. Hat den jemand schon mal gesehen? Nicht alle. Gut. Ganz kurz, ich erzähle euch jetzt nicht den ganzen Film. Es geht um die Klage gegen ein Chemieunternehmen, was Abwasser eingeleitet hat ins Grundwasser. Und zwar giftiges Abwasser. Und in der Gegend um dieses Chemiewerk herum sind viel zu viele Einwohner krank geworden und sind viel zu früh gestorben. Und die Firmenseite hat immer behauptet, nee, das hat mit dem Grundwasser nichts zu tun. So, diese Kanzleigehilfin Brockovich, die nimmt sich dieses Falles an und recherchiert und so weiter. Und irgendwann im Laufe dieses Verfahrens lädt sie auch diese Firmenvertreter ein in die Kanzlei. Und sie sprechen da über juristische Dinge. Und dann bietet sie ihnen was zu trinken an, nämlich Wasser. Stellt ein Glas Wasser hin und sagt so, frisch gezapft aus genau den Quellen vor Ort. Keiner der Firmenvertreter hat irgendein Glas angerührt und getrunken. Die wussten ganz genau, was sie tun. So, am Ende ist es so ausgegangen, dass die Firma tatsächlich Schadensersatz zahlen musste. Das ist also keine Fiktion, sondern das ist tatsächlich passiert in Amerika. Das ist also beruht auf wahren Begebenheiten. Gift, langsam gewirkt, nicht sofort tödlich. Aber es hat Krankheit verursacht, die dann zum Tode geführt hat. So, wenn wir uns fragen, was ist mit Sünde? Nicht jede Sünde tötet dich sofort. Aber solange diese Sünde in dir ist, ist sie wie Gift und reitet immer fort und führt zum Tod. Das ist die Sache. Aber preis den Herrn. Ich habe eben gesagt, Jesus ist gekommen, um uns von diesem Gift zu reinigen und zu befreien. Genau das, darum geht es. Also Sünde ist wie Gift. Und Gift ist nicht harmlos und genauso ist Sünde nicht harmlos. Ja? Und die Frage, was ist eigentlich Sünde, will ich mal so beantworten. Sünde ist alles, was die Beziehung zu Gott trübt. Woher weiß ich denn, was Gift ist und was nicht? Wer kann mir denn sagen, ob Gift in mir ist oder nicht? Wer kann denn erkennen, was ich richtig mache und was nicht? Wer, wenn nicht Gott? Und wenn diese Beziehung nicht da ist, dann weiß ich einfach schlicht nicht, was richtig ist und was falsch ist. Ich brauche die Beziehung wieder. Bei mir war es so, das erzähle ich gleich, genau. So, was ist Sünde? Wir wünschen uns manches Mal so einen Katalog, wo alles genau aufgeschrieben ist, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Ja, geht dir das auch so? Mir ist das immer schon so gegangen. Ich möchte immer ganz genau wissen, so am besten irgendwo niedergeschrieben, irgendwo eine Bibelstelle, so das ist richtig, das ist falsch. Es gibt sowas, ja, aber nicht so, wie wir das uns wünschen. Wer von euch kennt die 10 Gebote? Oder ich frage lieber, wer kennt sie nicht? Die zweite Frage, kriegt ihr sie noch zusammen? ich habe auch meine Mühe gehabt, deswegen habe ich in die Bibel geguckt, da steht sie nämlich drin. Zwar nicht in der Form, wie wir, also ich habe sie mal im Katechismus gelernt, ja, da ist sie ein bisschen verkürzt. Ich habe jetzt aber die Bibelstelle genommen, die wir in der Bibel finden, die das war, was Gott auf diese steinernen Tafel von Mose draufgeschrieben hat. In 5. Mose 5, 5 bis 21. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass auch du ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten und du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten, noch nach seinem Acker, noch nach seinem Knecht, noch nach seiner Magd, noch nach seinem Rind, noch nach seinem Esel, noch nach allem, was dein Nächster hat. Da haben wir einen Katalog. Genau. Bisschen einfacher, also das auswendig zu lernen, ist, glaube ich, ziemliche Herausforderung. Aber Jesus ist gekommen und macht uns das viel, viel einfacher. Der sagt uns nur 2 Dinge. Matthäus 22, 37 bis 40. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Das ist einfacher für uns, ne? Aber auch viel umfassender. Ist euch aufgefallen, dass in beiden Fällen, sowohl bei den 10 Geboten auch als das, was Jesus uns sagt, die Beziehung zu Gott an allererster Stelle steht? Bei den 10 Geboten, der halbe Text geht über Gott selbst. Und erst dann kommen so ganz kurz, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Ne? Aber die Beziehung zu Gott, das steht im Mittelpunkt. Das ist nicht ohne Grund. Ich habe eben schon gesagt, die intakte Beziehung zu Gott ist die Bedingung für dein Wohlergehen. Wenn du nicht in Beziehung zu Gott stehst, dann ist das Gift in dir wirksam, die Sünde in dir wirksam. Du musst erst wieder in diese Verbindung zu Gott kommen. Er muss dir sagen, wie du richtig leben sollst. Und erst auch dadurch, erst wenn du in der Verbindung mit Gott bist, dann bist du auch in der Lage, mit deinen Mitmenschen vernünftig auszukommen. Sie wirklich zu lieben. Na, es gibt welche, die lieben wir, ja. Aber es gibt immer auch welche, die lieben wir nicht, oder? Geht euch das nicht so? Bin ich der Einzige? Eigentlich als Pastor muss ich ja jeden lieben können, ne? Aber das kann ich nur, weil der Herr mir die Liebe gibt. Aus mir heraus würde ich das nicht schaffen. Ich möchte mal diese Gebote oder das, was der Herr uns mitgibt, mit einer Gebrauchsanweisung vergleichen. Wer würde auf die Idee kommen, mit seinem Auto Diesel statt Benzin zu tanken? Bloß weil das Diesel billiger ist. Ist doch egal, brennt doch beides. Muss doch funktionieren. Ist doch ein Motor. Und ich spare mir Geld. Keine Frage, ne? Ich glaube, die Folgen weißt du selber. Wenn nicht, können wir gerne nochmal nachher drüber reden, falls du schon mal auf die Idee gekommen bist. Ja, und man kann auch mit zu wenig Reifendruck durch die Gegend fahren. Braucht man nicht kontrollieren. Pff. Die neuen Autos haben sowieso alle Prüfer. Also, ne, kann man auch ohne. Oder kaputte Stoßdämpfer. Interessiert, Auto fährt doch. Ja, wozu brauche ich gute Stoßdämpfer? Das kostet mich alles nur Geld. So, ich meine, jeder, der ein bisschen technische Ahnung hat, der weiß, der würde das auch nicht machen. Aber ich meine, nicht jeder weiß um die ganzen technischen Dinge, ja, im Auto und kann das nicht nachvollziehen. Du musst einfach dem Hersteller vertrauen, wenn der sagt, so alle, keine Ahnung, 100.000 müssen die Stoßdämpfer ausgewechselt werden oder alle 50.000, dann mach das lieber. Es ist besser. Sonst könnte es sein, dass du aus der nächsten Kurve rausfliegst. So, und so, der Hersteller weiß, wie er das Auto gebaut hat und welche technischen Voraussetzungen, welche Wartungsintervalle und so weiter da nötig sind. Vertraust du ihm? Wenn du die Beziehung zum Hersteller abreißen lässt und sagst, ich mache das so, wie ich will, dann wird dein Auto nicht lange halten. So, wenn ich das jetzt mal auf uns beziehe, der Hersteller von uns, ich würde lieber Schöpfer sagen, ja, aber um diesen Vergleich herzustellen, der Hersteller von uns ist nun mal Gott. Und er weiß, wie wir aufgebaut sind, er weiß, was wir brauchen, er weiß, was richtig und gut für uns ist. Und wenn wir uns da nicht dran halten, ja, wie lange wollen wir leben? Wie lange wollen wir gut leben? Wie lange soll es uns gut gehen, wenn wir uns da nicht dran halten? Und wir blöden Menschen haben gesagt, nee, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Wir wollen das selber machen. Seitdem haben wir uns von ihm getrennt. Seitdem ist Sünde, Gift in uns wirksam. Das ist das Problem. Aber er möchte gerne uns wieder in diese Gemeinschaft haben. Er möchte uns zeigen und sagen, was richtig ist. Nicht von wegen Knute, sondern er liebt uns. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir ewig leben. Darum geht es. So, und wenn wir wieder in Beziehung treten, dann zeigt er uns, was nicht richtig ist und was richtig ist. Mir hat Gott das selber gezeigt. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich von nicht viel Ahnung. Ja, ich hatte Komfort gehabt in der evangelischen Kirche. Ganz ehrlich, viel gelernt habe ich da nicht. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Also es war auch nicht alles richtig, was ich da gelernt habe. Also von daher, da konnte ich überhaupt nicht drauf aufbauen. So, ich bin also sehr unbedarft. Ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus kennengelernt, habe Jesus geliebt und habe angefangen, die Bibel zu lesen. Aber ich habe vorne angefangen, wie so ein Buch. Da steht auch irgendwann mal die 10 Gebote, genau, ja, alles gut. Aber eigentlich wirklich ein Sündenbewusstsein, was ich wirklich falsch mache, das hat der Herr mir dann persönlich gezeigt. Ich weiß noch, es war ganz kurz, nachdem ich mich bekehrt habe, ich bin nicht mit dem Freund meiner Schwester nach Dänemark gefahren, in Urlaub. Und am Strand gibt es da Zelte, wo Pornos gezeigt werden. Und so mit 18, 19, ja, er hat mich dann überredet, lass uns da mal reingehen. Gut, wir sind da reingegangen. Und natürlich, ne, nackte Frauen machen mich an, ganz klar. Und hinterher, als wir raus waren, hatte ich irgendwie so richtig, habe ich gemerkt, nee, das war nicht gut, das war nicht in Ordnung. Es hat mir keine Ruhe, ich hatte keinen Frieden, ne? Bis ich bei Jesus um Vergebung gebeten habe. So, Gott hat mir gezeigt, das ist nicht in Ordnung. Wer hätte mir das sagen können? Mein Freund hat mir davon nichts gesagt. Der fand das nur cool. So, Gott hat es mir innerlich gezeigt, das war nicht in Ordnung. So, das war natürlich eine große Sache. Und mit der Zeit, mit den Jahren, hat er mir immer mehr gezeigt. Und auch Kleinigkeiten gezeigt. Jetzt kannst du uns mal das Bild zeigen mit den 7. Ja, genau. Könnt ihr das erkennen? Das mittlere, das ist noch ein relativ grobes Sieb. Ja, da werden die dicken Brocken mit rausgefiltert. Aber die dicken Brocken, ja, da fängt der Herr mit an. Das ist auch gut so. Und die ganzen kleinen Sachen, die feinen Sachen, die kommen erst später. Das Sieb wird immer feiner. So sage ich das manchmal. So, das habe ich erst im Laufe der Zeit mitgekriegt. Aber der Herr hat mir gezeigt, so, das ist auch noch nicht in Ordnung. Das habe ich vorher überhaupt nicht als Sünde gesehen. Aber er filtert es mit der Zeit raus. Er macht mich darauf aufmerksam und bietet mir an, so geh zu Jesus, lass dich reinigen davon. Wieder ein Gift weniger in meinem Körper. Rausgefiltert. Durch das Blut Jesu vergeben und die Wirkung weggenommen. So, und dann mit der Zeit und mit den Jahren, das ist geistliches Wachstum, das ist, dass der Heilige Geist uns immer mehr offenbart, was nicht in Ordnung ist und was doch, was richtig ist und was falsch ist. Ja, das Sieb wird immer feiner. Das ist ein Reinigungsprozess. Und ich habe so überlegt, so wenn du Wasser hast, ja, was dreckig ist, dann ist das trübe. Da erkennst du nicht viel. Da erkennst du selbst die dicken Brocken nicht. Wenn so richtig, ne, so trübes Wasser und da schwimmen irgendwelche dicken Brocken, die siehst du nur, wenn sie irgendwo an den Rand kommen, bei einem Glas. Ja? Aber die siehst du nicht. So, und je mehr der Herr rausfiltert, desto klarer wird das Wasser. Und desto klarer kann man auch durchgucken. Desto klarer kann man Dinge erkennen. Und es fällt dir umso leichter, Sünde zu lassen oder gegen Sünde anzugehen. Weißt du, das Gift dir Kraft raubt, selbst wenn du nicht weißt, dass Gift in dir ist. Gift raubt dir Kraft, weil der Körper wehrt sich dagegen. Und das kostet dich Kraft. Das merkst du nicht unbedingt so, aber du wirst müde. Denk mal dran, wenn du krank bist. Wenn Viren, Bakterien dich ja, infiziert haben. Du siehst, hast du schon mal eine Vire gesehen? Oder eine Bakterie? Ich nicht. Aber du merkst, wie du müde wirst. Ja? Und du fängst natürlich irgendwann läuft die Nase oder was weiß ich, aber du wirst müde, du hast nicht mehr die Kraft. Sondern das ist bei Gift nicht anders. Du hast nicht die Kraft, dagegen anzugehen. Und wenn dann eine Versuchung kommt, dann kannst du nicht widerstehen. So deswegen, wenn der Herr uns reinigt und sauber macht und das Gift aus uns rausnimmt, die Wirksamkeit des Giftes vernichtet, dann hast du auf einmal auch eine Kraft, dagegen anzugehen. Das ist der Grund, warum der Herr uns immer wieder reinigt und das Sieb immer feiner wird. Weil er möchte, dass wir ganz rein sind, ohne jede Sünde. So. Und irgendwann habe ich mit der Zeit dann auch begriffen, so bei den großen Sünden von wegen nicht stehlen, nicht töten, ja, da habe ich so gedacht, ja, okay, das sind Sünden, die gelten für alle. Und da gilt immer auch, das ist nicht irgendwie individuell, sondern Eva darf genauso wenig töten wie Hanne oder ich. Ja, also das gilt für alle gleich. Aber bei diesen ganz feinen Sünden, die durch das feine Sieb rausgefiltert werden, da muss ich sagen, da ist das nicht unbedingt gleich. Da gibt es Dinge, die für mich Sünde sind, aber für Tobi zum Beispiel nicht. Komisch, ne? Aber das ist so. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, da müssen wir uns wirklich auf den Heiligen Geist verlassen. Das ist so wie bei verschiedenen Autos, ja, und verschiedenen Herstellern. Gut, wir haben nur einen Hersteller, das ist keine Frage. Aber Auch ein Hersteller hat verschiedene Autos. Und Dieselauto hat eine andere Gebrauchsanweisung als ein Benziner. Schon alleine vom Tanken her. Ja? Oder ein E-Auto hat auch andere Gebrauchsanweisungen als ein Verbrenner. So, also wird der Hersteller unterschiedliche Gebrauchsanweisungen schreiben und auch unterschiedliche Wartungslisten. So und so geht der Herr auch unterschiedlich mit uns um, weil wir sind unterschiedlich. Wir sind nun mal nicht gleich. So, wenn Gott mir sagt, ich soll mein Geld nicht in Aktien anlegen, dann wäre das dumm, wenn ich das tun würde. Das würde mir schaden. Ich weiß, ja, klar kann man mit Aktien Geld verdienen, keine Frage. All dies ist mir alles klar. Aber wenn der Herr sagt, du kannst da nicht mit umgehen, dann würde mir das schaden, dann würde ich Geld verlieren. Bei Tobi kann das schon ganz anders sein. Ich sage, ich weiß nicht, ob Tobi Aktien anlegt, das meine ich nur als Beispiel. Aber wenn ich jetzt sage, so, das ist Sünde, so, Tobi, du darfst auf gar keinen Fall Aktien anlegen. Ja, verstehst du? So, ich darf das nicht einfach übertragen. Ich muss das für mich nehmen. Und das ist für mich Sünde. Und selbst etwas, was vielleicht größer ist, ich weiß noch, Rauchen ist ja bei uns Christen, zumindest in Deutschland, verpönt. Christen dürfen nicht rauchen. Ich bin da ganz entspannt. Weil ich weiß, dass der Heilige Geist uns das zeigt. Und wenn er es nicht gleich zu Anfang zeigt, dann hat er noch andere Dinge, die er bearbeiten muss. Er zeigt nicht gleich immer alles auf einmal. Aber irgendwann ist es soweit. So, muss ich mich darum kümmern? Also wenn jemand mordet, Ehe bricht, ja, das ist dann auch mein Job als Pastor, keine Frage, dann spreche ich denjenigen auch an. Aber rauchen bin ich ziemlich entspannt. Okay. So, dieses unterschiedlich miteinander umgehen, das ist tatsächlich auch biblisch belegt. Das war jetzt keine Idee von mir. Paulus greift das auf beim Essen und Trinken. Und ich lese euch eine Bibelstelle dazu. Und zwar geht es da tatsächlich darum, so, wenn ich die Freiheit habe, etwas zu essen, und jemand anders hat die Freiheit nicht, ja, dann ist das für den Sünde, aber für mich nicht. So, natürlich heißt das auch, wenn ich mit dem anderen zusammen esse, dass ich Rücksicht nehme auf ihn, ja, dass ich mich dann auch daran halte und ihn nicht in Versuchung führe, aber es wird unterschiedlich gemessen, so. Und Paulus gibt uns hier, der gibt ein Fazit aus dem, so, dass für den einen das so ist und für den anderen so. Und er zieht ein Fazit in Römer 14, Vers 23. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt. Denn er handelt nicht aus der Überzeugung des Glaubens. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Das ist doch ein schöner Maßstab, oder? Da können wir was mit anfangen, oder? Da brauchen wir keine Liste. Wenn du keinen Frieden hast bei dem, was du tust, der Heilige Geist dich in Unruhe versetzt, dann ist es anscheinend nicht richtig. Und dann lass es. Dann lass es. Weil ansonsten vergiftest du dich. Der Heilige Geist gibt dir Antwort. Also wenn du etwas nicht weißt und vorher fragst, ist das natürlich immer noch besser. Ne? Nicht erst tun und dann schlechtes Gewissen haben, sondern eigentlich vorher fragen. Damit du gar kein schlechtes Gewissen kriegst. Das wäre das Allerbeste. Sünde ist das, was die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen trübt. Beides. Das sind diese beiden Gebote von Jesus. Ja, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen. Und Sünde beeinträchtigt beides. Jetzt könnten wir so auf die Idee kommen, Hauptsache keinen Fehler machen. Peinlichst drauf achten. Oh, darf ich das? Darf ich das? Und immer so in Habe-Acht-Stellung. Müssen wir das? Bloß keine Sünde. Bloß keine Sünde. Bloß nicht irgendwo ein bisschen dreckig machen. Ich denke so an die kleinen Mädchen mit Sonntagskleid und es hat gerade geregnet und sie gehen zum Gottesdienst und da sind Pfützen. Bloß einen riesen Bogen drum machen, dass du bloß kein, das, verstehst du? Ah, oh, das ist ein Kind. Lass sie in die Pfütze hüpfen. Es gibt eine Waschmaschine. So, ich sage nicht, lass uns sündigen. Das ist bestimmt nicht gemeint. Ganz sicher nicht. Ja, aber lass uns Kinder Gottes sein. Wir sind als Kinder Gottes zur Freiheit berufen. Und wenn wir so, oh, bloß keine Sünde machen, nee, darum geht es nicht. Das will Gott auch nicht. Er leitet uns. Er sagt uns vorher Bescheid. Pass auf, Mädchen, da ist eine Pfütze. Geh da bitte nicht rein. Hinterher darfst du aber nicht jetzt, nicht auf dem Weg zum Gottesdienst. Ja, so kann man es machen. So, und das kann der und das wird der Heilige Geist machen. Bitte gleich, nimm dieses Gleichnis nicht und legt es noch weiter aus. Das, ne? Aber versteht ihr, wir dürfen die Freiheit haben. Wir dürfen als Kinder Gottes auch mal Fehler machen. Das dürfen wir. Also es ist viel schlimmer, in so einem Gefängnis zu sitzen und ich darf Hauptsache nichts verkehrt machen. Das will der Herr nicht. Und er leitet, er ist unser Freund, der neben uns hergeht und uns leitet und uns Hinweise gibt, was richtig ist und was falsch ist. Deswegen, wir müssen da keine Angst haben. Er hilft uns auch nicht, in Versuchung zu geraten. So, das sollte uns bewusst sein. Also bitte, ja, ohne Sünde, keine Frage, aber nicht so im Gefängnis leben. Das sollen wir nicht. Wir sollen Freiheit und Spaß am Leben haben. Dafür sind wir da und dazu hat der Herr uns geschafft. Und trotzdem, so sollte es eigentlich immer sein. So sollte es sein, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, uns von ihm beraten lassen und führen lassen und aufmerksam sind. Aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir auch mal müde werden und dass wir mal nachlässig werden, dass wir auch die Beziehung zu Gott vernachlässigen. Es ist ja alles in Ordnung und dann kann man sich bequem zurücklehnen und so manches dann schleifen lassen. Ist das bei euch auch so? Oder ist das nur bei mir so? Was passiert dann? Ja, dann passt manches auf einmal nicht mehr so richtig zusammen. So schleichend wird so manches dann nicht mehr passend. Ich möchte mal dann auch gleich ein Beispiel nehmen. So, das sind manche Dinge, die wir uns dann so langsam, wenn wir lange unterwegs sind mit Gott, dann gewöhnen wir uns an manche Dinge. Und wenn so schleichend wir nachlässig werden, dann verändern sich Dinge in uns, dann ja, kommt auch Sünde rein. Nicht so diese großen Dinge, sondern so kleine Sachen. Und dann wird das Gift in uns doch wirksam, aber so langsam, dass wir nichts davon merken. Und neulich in der Gebetszeit hat der Herr mich an ein Bild erinnert. Du kannst uns mal dieses Bild zeigen, unebenes Pflaster. Und zwar, ich bin ja in Barwele noch, habe noch einen Minijob und im Winter, also wenn ich keinen Rasen mähen muss und so weiter, dann nehme ich mir die Gehwege vor. Und viele Gehwege sehen so aus. Kennt ihr das? Ne, bei Hanne vorm Haus, manches ist schon begradigt worden inzwischen, aber so alles ist noch nicht gerade. Und ihr kennt das bei Gehwegen. Mit der Zeit. So neuer Gehweg, super gerade, schön eben, läufst du drüber. Hier, so mit der Zeit, nach 20 Jahren, Ameisen, ganz viele Ameisen. Wurzeln, die drücken die Steine hoch und die Ameisen, die machen schöne Löcher da drunter und dann kommt der Regen und fließt da rein und dann sagt das ab. So, und ich nehme dann die Steine raus, lege sie an die Seite. Wenn Löcher sind, gleiche ich das aus, da kommt wieder was rein, dann wird das schön ausgeglichen. Wenn Wurzeln sind, die muss ich raushacken. Wenn da Wurzeln sind, die kannst du nicht runterdrücken, das funktioniert nicht, das dauert kein halbes Jahr, dann sind die wieder da. Die musst du wirklich radikal rausschneiden. So, und dann ausgleichen wieder, ne? Da wo die Wurzel war, muss wieder was aufgefüllt werden. Dann müssen die Steine gereinigt werden. Wenn du die versuchst, so wieder reinzusetzen, da klebt Dreck drumherum. Dreck oder Zement. Nee, kein Zement, das ist Sand, in der Regel Erde, wo schön Unkraut immer übrigens drin wächst. Aber das klebt an den Steinen dran und wenn du versuchst, sie so wieder reinzusetzen, dann kriegst du das nicht mehr voll, weil da viel zu viel zwischen ist. Du musst also erst die Steine reinigen. Die haben dann ein bisschen Luft und dann müssen die Fugen wieder gefüllt werden. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, wir sind Gemeinde, jeder Einzelne ist ein Pflasterstein, der dafür sorgt, dass man auf dem Weg zu Jesus gut und sicher gehen kann, ohne zu stolpern, ohne ein Loch, wo man, oder wo der Stein hochsteht, ne? Hat mir gerade letzte Woche ein Einwohner aus Bavel gesagt, da steht ein Stein hoch. Können Sie da mal nachgucken, dafür sind Sie doch da. Ja. Muss ich noch bei, genau. So, versteht ihr? Dass wir als Gemeinde sind ein Weg, über den Menschen gehen können zu Jesus hin. Wollen wir Stolperfallen sein? Oder wollen wir ein gerader, guter Weg, der gut zu gehen ist? Weißt du, um so einen Weg macht man Bogen. Da geht man nicht drauf. Da wechselt man die Straßenseite, weil auf der anderen Seite ist es besser. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Also es bezieht sich nicht nur auf uns, wenn das passiert, wenn wir nachlässig werden, wenn wir absacken und das gar nicht so merken. Wir haben nicht mehr die gleiche Ebene wie die anderen. Und wir müssen darauf achten, dass wir ausgeglichen werden. Und diese Arbeit, die ich eben beschrieben habe, die macht Gott bei uns. Also lass uns nochmal hören, Herr, bin ich richtig? Bin ich auf dem richtigen Niveau? Ist bei mir vielleicht doch was irgendwie im Leben eingezogen, was nicht in Ordnung ist? Ist Gift in meinem Leben. Nimm mal dein feinstes Sieb und sieb das mal durch. Oder wir können auch anders ein anderes Bild nehmen. Ich stelle mich ins Licht. Herr, lass dein Licht mal durch mich hindurchscheinen und guck mal, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Der Apostel Johannes, der nimmt nicht dieses Bild vom Pflaster, aber ich glaube, das passt trotzdem gut. 1. Johannes 1, 5 bis 10. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Das meint, wenn wir Sünde verheimlichen. Das heißt nicht, Johannes geht davon aus, dass wir alle sündigen, ja? Sondern es geht darum, wenn wir irgendwas in unserem Leben entdecken oder der Heilige Geist uns was zeigt und wir das verheimlichen, wir das nicht zulassen. Ja, darum geht es. Also wenn wir das behaupten, dann mit Gott ja im Frieden sind, aber wir haben Gott gar nicht gefragt und den Heiligen Geist nicht gefragt. So, darum geht es dabei. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, dann lebt sein Wort nicht in uns. Lass uns im Licht gucken. Habt ihr schon mal Licht über eine Fläche, so ganz niedrig über eine Fläche scheinen lassen? Siehst du jeden, die neuen Staubsauger, ne, die haben da vorne so ein Licht an der Düse. Da siehst du jeden Krümel. Da siehst du jede Fliese, die hochguckt oder zu niedrig ist. Lass uns im Licht gucken. Wo stehe ich? Stehe ich zu hoch, zu niedrig? Herr, gleich mich aus. Nimm mich hoch, mach mich sauber und setz mich wieder ein. Und dann füll die Fugen aus. Weißt du, was die Fugen sind? Die Beziehung zwischen uns. Und wisst ihr, womit er die auffüllt? Mit Liebe. Mit Liebe. Das ist das zweite Gebot. Liebt einander. So, und wenn diese Fugen gut aufgefüllt sind, dann sackt das Pflaster viel schlechter ab. Dann halten wir uns gegenseitig. Kann ich euch nachher nochmal erklären, warum. Aber es ist tatsächlich so. Also Sünde, oder wie ich es zu Anfang sagte, Gift. Ja? Gift. Sünde bringt die Beziehung zu Gott und meinen Mitmenschen in Unordnung. Und Jesus bietet uns an, das habe ich eben gelesen, Jesus bietet uns an, uns zu reinigen davon und wieder einen festen Untergrund zu geben, wo wir nicht absacken. Und das, was uns hoch, vielleicht hochdrückt, ja, rauszunehmen und wegzunehmen, dass wir wieder richtig satt gut liegen und miteinander einig sind. Er reinigt uns. Wenn ich dieses Bild vom Gift nochmal gebrauche, er nimmt das Gift aus uns heraus und die Wirksamkeit des Giftes ist weg. Ist das nicht gut? Sonst, wenn du aufhörst, das Gift zu nehmen, heißt das ja nicht, das Gift, was du schon genommen hast, das wirkt ja weiter. Aber er reinigt uns davon und vernichtet auch die Wirksamkeit des Giftes. Auf Deutsch gesagt Heilung. Ja? Und wir brauchen von Sünde auch Heilung. Ja? Und das tut er durch sein Blut. Er reinigt uns davon und macht uns ohne jede Sünde heilig. Preist den Herrn. So, und dann füllt er uns mit neuer Kraft, sodass wir ohne Sünde leben können. Das ist sein Wunsch. Das kann immer passieren, ja, dass wir wieder fallen. Aber er möchte, dass wir das ohne tun. Und das soll auch im Fokus sein. Nicht dieses Zwanghafte, aber auch nicht nachlässig sein. Nimm sein Angebot an. Und wenn du das noch nie gemacht hast, ich lade ein, also für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen und nicht in ihr Leben aufgenommen haben, dann komm auf uns zu. Ich kann dir das nur anbieten, dieses Angebot. Nimm das wahr. Du wirst merken, es verändert sich was in deinem Leben und zwar nur zum Guten. Kannst du dir vorstellen, wenn kein Gift mehr in deinem Leben wirkt, dass du dich dann wohlfühlst. Aber es gibt ja ganz viele, die das schon gemacht haben. Und wenn du zu denen gehörst, die sagen so, ach, ich habe das nicht nötig, jeden Tag um Vergebung zu bitten oder den Heiligen Geist zu fragen, so, wie sieht es denn aus? Ich lebe doch ganz gut. Bei mir ist doch alles in Ordnung. Dann würde ich dich bitten, stell dich mal ins Licht. Denk an dieses Staubsaugerlicht. So ganz, ne, so, Heiliger Geist, schein mal so drüber. Ist das alles in Ordnung in mir? So, und dann frag den Heiligen Geist, ob irgendwo Finsternis in das Licht hineingedrungen ist. Und du weißt, was du dann zu tun hast. Das brauche ich dir nicht zu erzählen. Du bist lang genug dabei. Ja? Jesus wartet auf dich. Und er freut sich, wenn du kommst. Glaub mir das. Lass dich nicht vom Teufel davon abhalten und sag, du bist schon so oft deswegen gekommen, brauchst das nicht mehr. Schäm dich. Ja, du darfst dich schämen, aber geh hin und sag es Jesus, dann brauchst du dich nicht mehr schämen, dann ist es nämlich weg. Ja, lass uns das tun. Lass uns ohne Sünde leben. Amen.